guten Morgen und vielen Dank für das schöne Vorspiel. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich hoffe, dass euch wohl ist in unserem Herrn, dass ihr euch freut an und in ihm und dass wir einfach jetzt auch Zeit haben dürfen. Ja, letztlich sage ich immer, ist Gottesdienst auch eine Begegnung mit ihm, wo er uns nahe kommen will, uns auch ein Stück weit dient, für unser Leben ausrichtet. Und ja, darf euch dazu ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Auch die, die jetzt am Telefon oder an den Rechnern zuhören. Natürlich auch die, die hier im Saal sind, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir haben heute ein spannendes Thema. Jesus gesucht und gefunden. Ich habe so für mich gedacht, was das bedeutet, Jesus gesucht und gefunden. Einmal, glaube ich, liegt es dran, dass dieser Gott überhaupt in unsere Gegenwart kommen möchte, da sein möchte. Und das ist das Erste, mit dem wir immer unseren Gottesdienst eröffnen. Mit dem Wort, wir möchten diesen Gottesdienst beginnen im Namen des dreieinigen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wissen, er ist da. Das macht's aus, dass er da ist, dass er ein lebendiger, gegenwärtiger Gott ist. Und wenn wir dieses Thema Jesus gesucht und gefunden hören, dann ist mir so eingefallen ein Abschnitt aus dem Alten Testament, im Hesekiel 34, da gibt's ein Kapitel, das ja eigentlich in außerordentlicher Weise über das Ausgehen Gottes spricht. Zunächst einmal werden in ein paar Versen von 1 bis 10 die Art der Hirten gezeigt, die die Herde gar nicht recht weiden. Und dann ist vielleicht der zentrale Satz, der so dieses, das so aussagt, wie sie damit umgehen, die eigentlich für die Herde sorgen sollten, wie die sich verhalten, heißt es, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Dann denkt man, oh, da ist ja alles schiefgelaufen. Und man fragt sich, wie soll man da herauskommen? Wie soll die Herde da herauskommen? Wie soll sich da was verändern? Und in diesem Kapitel wird dann ab Vers 11 bis Vers 16 gezeigt, was Gott tun will. Ich habe nur ein paar Schlagworte. Dieser Gegensatz, der so völlig klar gemacht wird, wie Gott sich einbringen will, wie Gott handeln will. Da sagt Gott von sich, ich will nach meinen Schafen fragen, will mich ihrer annehmen, werde sie erretten, herausführen, sammeln, weiden. Also alles Positivmomente, wo man sagt, oh, welch ein Gott, der sich so kümmert um die Herde. Und in Vers 16 heißt es dann, das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückbringen, das Gebrochene will ich verbinden, das Kranke will ich stärken, das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Mit meiner Gerechtigkeit. An der werden sie, was heißt weiden? Satt werden. Mit meiner Gerechtigkeit werde ich sie im Herzen froh machen. Das heißt es. Die Gerechtigkeit Gottes, die in Christus Jesus deutlich wird. Unser Herr ist ausgegangen als der wahre Hirte. Lukas 8, 31, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Welch ein Gott. Freue ich mich drüber und ich denke, wir werden stille vor diesem Gott. Wer kann, darf sich erheben. Lieber Herr, wie ganz anders bist du. Wie ganz anders. Ein Gott, der ausgeht zu denen, die gegen ihn aufstehen werden. Zu denen, die ihn ablehnen werden, zu denen, die ihn nicht gesucht haben, zu denen, die eigentlich im Herzen voller Rebellion sind gegen einen Gott, der Schöpfer, Erhalter und Liebender ist. Herr, wie ganz anders bist du. Und du scheust dich nicht, die Kranken gesund zu machen, dich um die Müden zu kümmern, dich um die, die ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz haben, hineinzudenken und hineinzukommen mit deiner Liebe, mit deiner Art. Ach Herr, schenk uns mehr auch von dir und von deiner Art, auch für unsere Welt, auch für unsere Umwelt, auch hier in der Gemeinde. Schenk uns diese Art, die nicht sich sucht, sondern den anderen, die nicht immer auf sich schauen muss, auf die eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten, sondern auf das, was dem anderen fehlt und auf deine Möglichkeiten. Denn du bist ein Gott, bei dem die Fülle ist. Und du schenkst uns deine Gerechtigkeit und trägst unsere Schuld. Hab Dank, Herr, dass du so bist, dass deine Art so ganz anders ist. Amen. Ja, wir möchten zusammen singen. Näher, noch näher, fest an dein Herz. Im Gemeinschaftsliederbuch die Nummer 399, die Strophen 1 bis 3. Näher, noch näher, fest an dein Herz. Ja, ich darf noch hinweisen auf die Veranstaltung in der nächsten Zeit. Einmal die Bibelstunde am nächsten Mittwoch, 19 Uhr. Und dann am kommenden Sonntag wieder 10.30 Uhr Gottesdienst hier im Saal oder wo auch immer, wo Sie teilnehmen. Und natürlich herzliche Einladung. Die Kreise hier, Grabbelkreis am Mittwoch, 15 Uhr, Jungschar, Freitag, 16 Uhr und Tienkreis, Freitag um 18.30 Uhr. Ja, herzliche Einladung und ja, einfach weitergeben. Draußen auch ein wunderschöner Schaukasten. Ich bewundere ihn immer wieder. Also immer wieder schön gemacht mit Fantasie und da sind auch immer die Termine drauf, wenn man mal reinschauen will. Ja, möchte noch die Lesung für den heutigen Gottesdienst lesen aus Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Spannender Text. Wir dürfen gespannt sein, Rainer, was du uns dazu sagst, und freuen uns auf dein Wort. Nach dem nächsten Lied dürfen die Kinder dann auch mit hochgehen in den Kindergottesdienst. Ich bete noch kurz und dann singen wir das Lied. Lieber Herr, schenk auch den Kindern einfach früh dieses Wissen, dass du ein Gott bist, der ausgegangen ist, auch zu ihnen. Du lädst die Kinder in besonderer Weise ein und stellst sie uns auch besonders als Vorbild. Du sagst, wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann wird's schwer, überhaupt ins Himmelreich zu kommen. Dieses kindliche Vertrauen, dieses Ergreifen derer, die man erkennt als solche, die einem durchs Leben helfen. Ach, Herr Jesus, du bist derjenige, der ganz früh mit ihnen sprechen will. Schenk, dass das auch hier geschieht, in diesen Räumen, im Kindergottesdienst, und dass die Kinder früh erkennen, wer du für sie sein willst. Und festmachen an dir. Amen. Ja, wir singen noch das Lied Nummer 388, die Strophen 1 bis 5. Ich brauch dich alle Zeit. 388, 1 bis 5. Danach hören wir auf die Predigt. Thank you.
Nicht so viel wie letztes Mal, aber wir sind auch mehr und es sind auch etliche an den Übertragungen. Ich weiß von etlichen, die jetzt die nicht da sein können, aber das ergibt sich manchmal. Nachher bei der Gebetsstunde werde ich über eine Sache etwas sagen, wo auch heute jemand unterwegs ist, aber also im Nachhinein an den Gottesdienst. Und vielleicht auch die, die sonst meist nicht dabei bleiben können, würde ich doch einen Hinweis geben. Ich war jetzt 2 Tage bei einem, bei Bibeltagen und dort war der Pastor der Gemeinde von Nikolajew mit dort. Und der hatte etwas mehr berichtet, was da in Russland, in der Ukraine im Augenblick läuft, was nötig ist und was sie brauchen. Manche Dinge, die wir so nie wahrnehmen, weder über die Medien noch von welchen, die kurzzeitig einmal da waren. Ich will ein paar Striche da nur im Nachhinein weitergeben, die aber nicht sinnvoll sind, ins Internet zu stellen. Nun, das Thema Jesus gesucht und gefunden. Manchmal wähle ich ein Thema, weil es mir nahe gebracht worden ist. Weil mich jemand gefragt hat, könntest du nicht dort darüber einmal sprechen, beziehungsweise auch, wo ich eingeladen bin. Und sie haben sich dann überlegt, welche Themen wären angebracht. Und ich habe dies überschrieben, Jesus gesucht und gefunden. Und ich habe ein ganzes Weilchen überlegen müssen, an welches Bibelwort wir uns hier so in dieser Doppelweise halten können. Und dann kam mir wirklich dieses Wort ein, was in der Lesung gelesen ist, vom Schatz im Acker. Denn da hat jemand gesucht und ein anderer hat nicht gesucht. Aber gefunden haben sie beide. Und von daher ist mir das ein sehr interessanter Zusammenhang. Jesus gesucht und gefunden. Eine großartige Verheißung steht im Alten Testament bei Jeremia. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jesus hat es in kürzerer Form einmal gesagt, aber das entspricht dem Gleichen. Suchet, so werdet ihr finden. Auf dem Suchen liegt eine Verheißung. Es gibt Menschen, die suchen irgendwo nach Gott. Manche sind sich dabei gar nicht mal so ganz im Klaren, dass sie letztlich nach Gott suchen, aber sie merken, da muss irgendetwas sein. Das hängt damit zusammen, dass Gott uns schon in der Schöpfung eine Sehnsucht nach Gott ins Herz gegeben hat. Manche fragen sich, was ist der Sinn des Lebens? Und dann blicken sie auf ihr heutiges Leben, das durch die Probleme der Welt und ihre eigenen Probleme auch ein ganzes Stückchen ramponiert ist oder dem es schlecht geht. Und besonders in schlimmen Zeiten sagen sie sich dann, was hat denn das alles für einen Sinn? Nun, dass Gott uns Menschen gemacht hat, hat einen Sinn. Gott ist die Liebe. Und die Liebe braucht etwas, dem sie die Liebe geben kann. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er sie deswegen geschaffen, damit sie die Objekte seiner Liebe sein können. Er wollte die Liebe jemand weitergeben und deswegen hat er die Menschen erschaffen. In Gottes Wort wird bei der Schöpfung das auch gesagt, er schuf sie nach seinem Bilde. Das heißt, fast ebenbürtig mit Gott. Und dieses Ebenbürtigen, dem will er seine Liebe schenken. Der Sinn unseres Lebens ist, dass wir die Liebe Gottes empfangen können und dass wir durch die Liebe Gottes gestärkt werden können. Im Alten Testament, da steht bei Prediger 3, Vers 11, der Satz, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Das heißt, als er alles geschaffen hat, er hat alles schön gemacht, er hat es vollkommen gemacht. Und am Ende des Schöpfungsberichtes lesen wir das ja auch. Er sah es an und es war sehr gut. Und dann kommt noch so ein Nachsatz. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach der Ewigkeit hat Gott mit in das Herz des Menschen gelegt. Nun könnte man sagen, warum hat denn Gott das gemacht? Wäre doch gar nicht nötig gewesen. Er hat die Menschen geschaffen, er will ihnen seine Liebe schenken. Er ist da und sie sind da. Da muss doch nicht noch eine Sehnsucht dazu. Aber Gott ist allwissend und allmächtig. Als er die Welt geschaffen hat, wusste er, wo es hingeht. Er wusste von Anfang an, dass die Menschen in Schuld kommen werden. Und dass die Sünde sie von Gott trennen wird. Aber er hat auch von Anfang an den Rettungsweg für die Menschen gewusst. Das sind natürlich Gedanken, die wir logisch kaum nachvollziehen können, dass das so ist. Denn wir denken im Heute und Hier und wir können nicht in den Ewigkeitsdimensionen denken, in denen Gott denkt und handelt. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, da wird einmal den Gläubigen geschrieben, in ihm, in Christus, seid ihr erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Das heißt, noch bevor er alles wunderschön geschaffen hat und vollkommen gemacht hat, da hat er uns schon gekannt, da hat er uns schon erwählt. Und da wollte er schon, dass wir unsere Ewigkeit mit ihm und bei ihm verbringen. Und er wusste auch die ganze Heilsgeschichte und auch die ganze Unheilsgeschichte, worin die Menschen geraten sind. Er wusste sie vorher. Aber er wusste auch und er wollte auch, dass das Unheil und dass das Dunkle und dass das Böse nie und nimmer das letzte Wort hat. Und deswegen hat er in den Menschen die Sehnsucht nach der Ewigkeit reingelegt. Sie wäre nicht nötig gewesen, wenn die Menschen sich nicht von Gott getrennt haben. Aber Gott wusste, sie wird nötig werden. Und dann gibt es diese Verheißung. Gott spricht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen. Es liegt eine große Verheißung auf dieser Sehnsucht. Das Neue Testament, das berichtet von so sehnsüchtig Suchenden und auch Findenden. Ich habe bloß zwei Beispiele hier rausgenommen. Wir sind ja noch gar nicht so lange nach Weihnachten und da wird ja immer auch an die Weisen mitgedacht. Die sind zwar nicht Weihnachten da gewesen, die Krippenspiele täuschen da, wenn das vorgeführt wird. Da ist es ja immer so, die Hirten kommen und dann sind sie um die Krippe rum und mit einmal klopft es und da stehen drei Könige vor der Tür. Das ist nicht biblisch, das haben Menschen so zusammengebracht und es ist für Kinder sicherlich ganz schön, dann ist es ein bisschen prächtlicher wie das Normale und dann prägt sich auch die Gesamtlinie ein, aber möglicherweise sind die Weisen erst ein oder zwei Jahre nach der Geburt Jesu gekommen, denn der schreckliche König Herodes, der ließ die Kinder bis zum zweiten Lebensjahr töten. Nach der Zeit, steht da in der Bibel, die er von den Weisen erforscht hatte. Nun, wie es auch sein mag, da kamen Weise, also Wissenschaftler würde man heute sagen, Wissenschaftler in den damaligen Dimensionen, die wussten, dass es einmal eine Rettung geben muss, und zwar aus Israel. Und sie kamen aus dem Osten, aus dem Orient. Keiner weiß genau, woher. Es ist nicht immer klar, ob es drei gewesen sind. Sie brachten drei Geschenke, vielleicht waren es auch fünf, vielleicht waren es nur zwei. Aber es deutet eben manches auf drei hin. Sie hatten eine weite Fahrt hinter sich. Sie waren Leute, die suchten. Und beim Suchen kann man sich auch verlaufen. Und wir sehen das, sie hatten sich verlaufen. Das hat Jesus in Probleme gebracht und seine Familie. Denn sie gingen nach Jerusalem, da haben sie es eingeordnet. Wenn es der Retter, wenn es der König der Welt sein soll und der König von Israel, ist er doch sicherlich der Sohn von diesem Herodes. Es waren auf jeden Fall Suchende. Es gibt viele, die suchen und kommen erst einmal an falsche Quellen. Aber wenn sie dieses echte Suchen haben, dann darf man eins wissen, Gott liebt diese Suchenden, hat eine Verheißung gegeben und sie können dann dorthin finden. Ich habe hier noch etwas anderes aus dem Johannesevangelium. Johannes hat ja sein Evangelium geschrieben, als alle anderen neutestamentlichen Berichte bereits fertig waren. Das ist das letzte Evangelium. Und da trägt er so ein paar Sachen nach, die in den anderen Evangelien nicht stehen. Und da wird unter anderem berichtet, dass Petrus und Johannes und Jakobus Jesus schon kennengelernt haben, bevor er nach Kapernaum kam. Den meisten, die die Bibel so in etwa oberflächlich kennen, die wissen, Jesus kommt nach Kapernaum, dann kommt er an das Meer, dann sieht er, wie Petrus zum Fischen unterwegs war und dann bittet er ihm, in sein Schiff steigen zu können, um von da aus zu predigen und dann kommt dieses Wunder, dass Petrus so viel fangen kann. Aber Johannes bringt noch was ganz anderes. Ganz am Anfang, als Johannes der Täufer wirkte, da waren im Umfeld von Johannes dem Täufer eben schon Petrus und Johannes und Jakobus. Sie waren irgendwo Suchende und sie lernen Jesus kennen. Und dann gibt es einen, den Nathanael, den sie auch dazu ziehen wollen. Und sie geben die Botschaft weiter, wir haben den Messias gefunden. Es waren welche, die gesucht haben, die, da wird auch berichtet, dass sie eine Nacht über mit Jesus gesprochen haben. Berichtet uns das die Heilige Schrift. Wir haben den Text schon gehört, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, aber als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Matthäus 13, Vers 45 bis 46. Ich habe dieses Thema nach drei Gedanken unterteilt. Unterschiedliche Menschen fanden zu Jesus. Dieses Finden hatte dann konkrete Auswirkungen auf sie. Wer Jesus gefunden hat, der weint dem Alten, was vorher von Bedeutung war, eigentlich keine Träne mehr nach. Dies bezeugt uns die Heilige Schrift durch viele Hintergründe, die sie nennt. Nun steht hier nicht, sie haben Jesus gefunden in diesem Gleichnis, sondern sagt Jesus, das Himmelreich ist wie ein Mann, der auf dem Feld arbeitet und während der Feldarbeit stößt er plötzlich auf einen Schatz. Da kommt man im ersten Moment nicht drauf, dass es sich hier um Jesus handeln kann. Aber letztlich ist mit Jesus der Himmel auf die Welt gekommen. Jesus ist eigentlich der Himmel in Person. Martin Luther, der hat einmal gesagt, wenn ich in die Hölle käme und Jesus wäre bei mir, dann wäre die Hölle nicht die Hölle, sondern da wäre es der Himmel. Denn wo Jesus ist, da ist der Himmel. Bevor Jesus auftrat, hatte er ja einen Wegbereiter, der wirklich die Menschen bereit machte, darauf zu hören, was Jesus sagen wird. Johannes der Täufer. Seine Hauptbotschaft ist uns bekannt, Matthäus 3, Vers 2. Er sagte den Menschen, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. 2000 Jahre ist es her und es ist immer noch manchmal auf der Erde fast mehr nach einer Hölle als nach dem Himmel. Und zwar in vielfältiger Ausführung. Ob durch die Katastrophen und durch die Nöte, die wir auf der Erde erleben, oder auch durch die durch Menschen verursachten Probleme wie Kriege und Ähnliches. Aber er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Im Markus-Evangelium steht es etwas anders. Die ganze Bibel ist vom Geist Gottes inspiriert und da gibt es keine Irrtümer. Da müssen auch andersartige Aussagen eine Bedeutung haben. Da heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das sagt Jesus. Johannes der Täufer, der sagt, es ist nahe, es dauert nicht mehr lange. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. In Jesus ist das Reich Gottes unter die Menschen gekommen. Und jetzt könnte man manche biblische Aussagen, die das demonstrieren, auch ansehen. Im Lukas Kapitel 1, Vers 78, da wird er der Aufgang aus der Höhe genannt. Er ist der Aufgang aus der Höhe. Und dann natürlich immer wieder im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 17, er ist der Christus, er ist der Gesalbte. Und das kommt immer wieder vor im Neuen Testament. Der Gesalbte ist der König dieses Reiches. Und in Johannes 14, Vers 6, er ist der Weg zum Vater. Das heißt ganz konkret, mit Jesus ist das Himmelreich da. Und das kann man sagen, wer Jesus gefunden hat, der hat das Himmelreich gefunden. Und er wird nicht irgendwann durch das äußere Sterben in den Himmel kommen, sondern der ist schon heute im Himmel. Denn Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist immer von Jesus umgeben. Wenn du an Jesus zum Glauben gefunden hast, da mag es in dieser Welt noch so schwierig sein, wie Luther sagte, möglicherweise wie eine Hölle manchmal. Aber Jesus ist da. Und weil Jesus da ist, da bin ich in diesem Himmelreich. Nun, unterschiedliche Menschen finden zu Jesus. In dem Gleichnis wird vom Reich Gottes, so wird das formuliert, und da wird das beschrieben. Ein Bauer, der eigentlich nach nichts Höherem suchte, der hatte nur eine Aufgabe vor Augen, seine Arbeit. Und warum arbeitet man? Letztlich, um Geld zu verdienen. Und das Geld braucht man, um selbst durchzukommen und um die Seinen durchzubringen. Die Arbeit auf seinem Acker prägte sein Leben. Es mag manchmal einen Spinner geben unter den Bauern, der denkt, heute acker ich mal und werden wir sämtliche Schatz finden. Das muss schon ein komischer Mensch sein, der auf den Acker geht, um irgendwo einen Schatz zu finden. Ganz selten ist sowas vorgekommen, auch ganz praktisch. Man hat hin und wieder mal, und nicht nur auf dem Acker, da hörte ich mal von welchen, die hatten in der Altbau was zu machen und da haben sie an der Wand darum gearbeitet und mit einem hatten sie einen Schatz. Sollte sich keiner einbilden, dass man den kriegt. Da halten ganz andere die Hand auf. In Deutschland muss alles abgegeben werden, was man in dieser Hinsicht findet. Aber gut, damals hatten wir eben nicht die heutigen Gesetze, sondern wer es hat, der hat es. Jetzt könnte einer sagen, das klingt doch wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, da findet jemand irgendwann einen Schatz. Nun, ganz so abwegig war es damals nicht. Es gab immer wieder Kriege. Und die Menschen haben sich in diesen Zeiten überlegt, wo bringe ich meinen Besitz unter? Und dann haben sie es vergraben. In der Erwartung, ich werde es wieder finden. Ja, aber manchmal haben die es gar nicht erlebt. Manchmal sind sie nicht zurückgekommen und dann war es vergraben. Oder sie haben es nicht mehr gefunden. Ich war bei dieser Tagung dort gewesen, eine biblische Tagung über die Fragen auch der Krisen, durch die wir persönlich müssen und durch die Welt müssen. Und ich habe auch noch manchmal das so drauf, dass ich sage, ich bin bei Russlanddeutschen. Das sind Reichsdeutsche. Die meisten sind hier geboren. Der Eltern sind gekommen vor 35 Jahren. Und die überwiegende Mehrheit waren relativ junge Leute. Da ist kein Russlanddeutscher mehr. Sonst wäre ich ein Sudetengauner. Es gab diesen Sudetengau. Da sind kommen meine Familie her. Die mussten 46, sind sie vertrieben worden, ein Jahr nach dem Krieg. Ich bin 5 Jahre später geboren. Ich habe mich nie als ein Sudete gefühlt. Hat auch keiner je von mir gesagt. Ich spreche nicht mal diesen Dialekt, den mein Vater durchaus noch ein bisschen drauf gehabt hat. Aber mal von diesen Vertriebenen und Flüchtlingen, da dachte natürlich jeder, wir kommen wieder zurück. Und mein Großvater hatte vergraben, was er für wichtig hielt. Er hatte, die besaßen so einen Berg mit Obstbauern, wo vor allen Dingen Obstbauern. Und er hat auf diesen Berg die Sparbücher vergraben, er hat die Auszüge aus den Grundbuchen, alles was es so gab, das hat er dort vergraben. Und er hat sich auch, der wusste auch, wo es ist. Da war ein bestimmter Baum und dann 20 Meter nach links, 15 Meter nach rechts oder so ähnlich. So hat man sich ja da, damit nicht jeder Diebes findet. Nun, es ging nicht zurück. Das erste Mal ist mein Großvater dann 20 Jahre später dorthin gekommen. Und dann wollte er mal gucken, wo es ist. Also hätte er nichts anfangen können mehr damit. Nicht das Geringste hat er gefunden. Er sagt, der ganze Obstberg, es ist nur alles verwildert. Da sind so viele andere Bäume, alles kreuz und quer. Aber kein dummer Mann. Aber er stieß nicht mehr drauf. Irgendwann wird es vielleicht mal jemand finden und dann irgendein Museum oder sowas zur Verfügung stellen, dass es sowas mal gegeben hat. Aber der Hintergrund, dass man einen Schatz finden konnte, das waren nicht Märchen, die Jesus da findet. Gelegentlich passiert's, aber normalerweise geht kein Bauer an die Arbeit, um während der Arbeit einen Schatz zu finden. Und keiner, der ein Haus irgendwie renoviert, geht dahin, dass er irgendwo was Eingemauertes findet, was ihn jetzt zum Multimillionär macht. Er hatte nur ein Ziel gehabt und das Ziel von ihm war, ich muss mich durchbringen, ich muss meine Familie durchbringen und ich habe diese Aufgabe, das habe ich gelernt, ich arbeite auf meinen Acker. Und dann mitten bei der Arbeit stößt er auf einen Schatz. Und dieser Schatz verändert sein ganzes Leben. Zuerst einmal dahin, dass er ihn versteckt. Dass ja keiner merkt, er hat ihn. Damals konnte man es wegnehmen, wenn man es hatte. Aber man konnte es nur vom eigenen Acker nehmen. Er war jemand, der für Geld bei anderen auf dem Acker arbeitete. Also hat er das dann wieder zugeschüttet, damit es ja keiner merkt und er sich den Acker kaufen kann. Er tut alles, damit ihm keiner den Schatz wegnehmen kann. Ich habe mir überlegt, gibt es von der Bibel her ein Wort, was das so andeutet, dass die, die nicht suchen, auch was finden können. Und da bin ich auf ein Wort aus Jesaja 65 gestoßen. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Die von ganzem Herzen ihn suchen, die haben natürlich eine besondere Verheißung. Aber es gibt auch welche, die sind nie auf so eine Idee gekommen. Die haben bloß gesagt, man muss sehen, wie man sich durchs Leben durchschlägt. Aber Gott liebt alle Menschen. Er liebt die Gottessucher, wie die Weisen aus dem Morgenland. Und er liebt die Hirten, die da bei ihren Herden in der Nacht waren und mit nichts rechneten. Er liebt sie beide. Einige solcher Bauerntypen, die bei der Arbeit es finden, sehen wir in Gottes Wort. Ich habe so ein paar rausgeschrieben. Petrus, Jakobus, Johannes. Nun sagte ich, sie haben nach dem Reich Gottes gesucht. Und sie hatten sogar schon, bevor Jesus nach Kapernaum kam, mit ihm Kontakt gehabt. Aber irgendwo ist das wieder abgerissen und sie haben sich ihrer normalen Arbeit wieder zugewendet. Und dann kam Jesus. Und wahrscheinlich hat Petrus nicht damit gerechnet, dass er eine wichtige Aufgabe von Jesus bekommen wird, sondern da steht, als Jesus kam, saßen sie am Strand und sie flickten die Netze. Die Netze, um Fische zu fangen. Warum flickt man die? Weil man sie wieder gebrauchen kann. Das heißt, für die Fischer stand fest, ich brauche es morgen wieder. Ich stehe in dieser Arbeit und das ist meine Arbeit. Damit verdiene ich mein Geld. Das ist letztlich mein Lebensinhalt. Im Psalm 90, da wird ein bisschen auch was berichtet über das Leben des Menschen. Und da heißt es, das Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich war, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Wenn man es ganz genau übersetzt hat, steht da vergebliche Mühe und Arbeit. Man hat manches geschafft und dann schaut man drauf zurück und sagt, ja, was ist denn nun eigentlich geblieben? Ich habe das immer wieder auch so in der Erinnerung aus meiner Familie, wo die aus dem Sudetenland weg waren. Meine Großeltern waren nicht mit Reichtümern gesegnet. Mein Großvater hat gar nichts mit eingebracht und meine Großmutter so ein Erbteil, der nicht sehr hoch war. Und dann fingen sie an, Anfang der 30er Jahre, erst was zu pachten, dann Schulden zu machen, viele Schulden, und die Schulden jeweils mit der Ernte abzubezahlen. Und als dann der Krieg zu Ende war, waren alle Schulden bezahlt und dann war alles weg. Vergebliche Mühe und Arbeit. Mancher muss das schon hier erleben und andere am Ende ihres Lebens. Es gibt ja nun nicht nur Landwirte, die hier arbeiten. Mir hat sich das sehr eingeprägt, dass ich einmal las, weil das Churchill am Ende seines Lebens gesagt hat, was bin ich für ein Narr gewesen. Was er politisch gemacht hat, war hervorragend. Der hat wahrscheinlich ganz Europa erst einmal davor gerettet, von dem Nationalsozialismus in den Griff gekriegt zu haben. Nur er widerstand dem Hitler. Da haben die Russen noch mit Hitler zusammengearbeitet, als er da schon stand. Aber er blickt auf sein Leben zurück. Ich habe viel erreicht. Mein Name ist überall bekannt und ist ja bis zum heutigen Tag bekannt. Aber was bleibt denn? Was bleibt zurück? Eigentlich nicht viel. Was bin ich für ein Narr gewesen? Es gibt diese Bauerntypen, die gearbeitet haben für sich und für andere, aber jetzt an nichts weiteres gedacht haben. Oder wenn ich denke, letzten Worte von Goethe, er soll gesagt haben, mehr Licht. Das haben alle möglichen ausgedeutet, was bedeutet es. Vielleicht war es wirklich zu dunkel für ihn, das kann ja auch sein. Aber die andere Seite, wo viele Leute der Überzeugung sind, er begriff, ich habe immer nach Licht gesucht und viel zu wenig. Es fehlt alles. Ich will bloß andere mit Namen nennen. Da ist Matthäus, der am Zoll gesessen hat. Der hat noch viel weniger als Petrus, Jakobus und Johannes je damit gerechnet, in sowas reinzukommen, sowas zu bekommen. Und dann kommt Jesus vorbei und die Bibel beschildert nur das Wichtigste. Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Und in seiner Arbeit, die sogar ein ganzes Stückchen verrufen war, kommt Jesus ihnen nach und er findet ihn. Oder Nathanael, das war einer von denen, die wirklich suchten. Aber er war ein bisschen träumerisch veranlagt. Er kannte die Bibel und war ein bisschen träumerisch veranlagt. Und dann kommen seine Freunde zu ihm und sagen, wir haben ihn gefunden. Und das Ergebnis von ihm, wer ist es? Jesus von Nazareth? Was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Ich bin jetzt bei Johannes dem Täufer, das ist auch schon viel wert, aber er geht nicht den letzten Weg. Oder, was mir besonders ins Auge stach, der Kerkermeister von Philippi. Er war verantwortlich für die Inhaftierung oder für die Gefängnisart, in die Paulus reingekommen ist. Und dann gibt's ein Erdbeben und die Türen gehen alle aus den Angeln. Und er muss damit rechnen, jetzt sind alle Gefangenen weg. Er suchte nach nichts und dann begegnet ihn Jesus durch das Wort, das Paulus ihm bringt. Und er will sich schon das Leben nehmen, weil er denkt, es hat ja alles keinen Sinn. Selbstmord wäre das Letzte gewesen, was einen Sinn gehabt hätte noch für ihn. Denn wenn damals jemand verurteilt wurde, dann wurde die Familie enteignet. Wenn er aber tot war, wurde er nicht mehr verurteilt. Wahrscheinlich wollte er seine Familie jetzt vom Zusammenbruch retten. Und dann kommt der Paulus und kann ihm diese Botschaft sagen, wir sind alle hier. Und dann kommt seine Frage, was soll ich denn jetzt tun? Und dann kommt diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werden selig werden. Eine große Verheißung für ihn. Jemand, der nicht gesucht hat, aber bei der alltäglichen Arbeit stößt er auf ihn. Hier wird aber nicht nur gesagt, dass Gott wirklich solchen Leuten nur begegnet, sondern auch den anderen. Da wird von einem Perlenkaufmann geredet. Perlen sind ja was besonders Edles. Der hat nicht so eine einfache Arbeit wie dieser Bauer. Und er suchte besonders edle Perlen. Und er war unterwegs, dieser Kaufmann. Und der Kaufmann, er hätte auch was anderes machen können. Aber er dachte immer, das Leben, das braucht so eine Veredelung, wie zum Beispiel durch Schmuck. Das Leben muss mehr sein als Essen und Trinken. Das war ihm klar. Und dann durchzieht er die Welt. Er reist wahrscheinlich von einer größeren Stadt zur nächsten und informiert sich, wo gibt es Perlen. Perlen galten so viel wie Diamanten. Die hat es wohl damals nicht ganz so viel gegeben. Aber die Perlen, die wurden ja aus dem Meer geholt und er suchte nach solchen Perlen. Übrigens sind die Perlen ein interessanter Hinweis. Eine Perle entsteht in einer Muschel. Wenn in die Muschel ein Fremdkörper einkommt, dann wehrt sich die Muschel gegen diesen Fremdkörper. Und dann bildet sich so eine Art Sekret, das sich um den Fremdkörper sammelt, damit sie nicht zugrunde geht. Das ist so eine lebensrettende Maßnahme. Und daraus entwickelt sich eine Perle. Ein Bild für Jesus, der für uns gestorben ist, der sein Blut für uns vergossen hat. Dieser Mann durchsucht die ganze Welt und er findet manche gute Perlen. Und hat wahrscheinlich eine ganze Menge, hat viel investiert, vielleicht auch um sie weiter zu verkaufen, um wieder neue zu kaufen, so machen das ja Händler. Und dann mit einmal findet er eine und dann weiß er, so eine Perle habe ich noch nie gesehen. Die herrlichste Perle, die es auf der Welt gibt. Ich habe mal so überlegt, was sind solche Perlen, mit denen Menschen sich schmücken. Die Welt hat manche Perlen, die mehr sind als Essen und Trinken. Kunst, Kultur, Traditionen oder Humanität. Aber neben Jesus ist auch das alles nichts. Das ist mehr als nur das normale Weltliche, was wieder vergeht. Aber es ist auch das nichts. Es gibt eine Frau, die Eleonorin, Fürstin von Reuss, eine gläubige Frau, die hat das in einem Lied zusammengefasst. Ich bin durch die Welt gegangen. Und die Welt ist schön und groß, und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh, sie schaffen und kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden. Und jetzt kommen diese Perlen in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist das noch nicht. Es gibt solche Sucher, auch die findet man in der Schrift. Ein solcher Sucher war zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien. Ein Mann, der von Gott gehört hat und der nach Jerusalem wollte, weil er wusste, da ist dieser Tempel, da ist man ihm besonders nahe. Aber er hatte so viel Makel und er durfte dort nicht, überhaupt nicht in die Nähe kommen. Er war zwar in Jerusalem, aber viel weiter auch nicht. Er war ein Eunuche, da steht im Alten Testament ein Zerstoßener, so werden die dort genannt, darf nie zum Volk Gottes kommen. Er war ein Farbiger aus Äthiopien, der hätte auch so nicht dazu gehören können. Und er hat ihm all sein Geld nichts genützt. Und dann fährt er wieder zurück in sein Heimatland. Der war ja Wochen unterwegs mit so einer Kutsche. Er war ein Suchender und kam nach Jerusalem. Oder ein ähnlich Suchender aus Israel, der Nikodemus. Da sagt die Bibel, er kam in der Nacht zu Jesus. Manche sagen heimlich, damit es nicht gleich jeder merkt, weil es nicht ungefährlich war. Andere sagen, in der Nacht, da war mehr Zeit. Es war ein Sucher. Ob so ein Bauer bei der Arbeit oder ein Händler beim Suchen Jesus finden, ist immer ein Wunder Gottes. Da wird von der Purpurkrämerin geredet. Ich denke, das war auch so eine Suchende. Sie ist reich geworden in der Welt, war angesehen, das, was man heute schon eine emanzipierte Frau nannte. Sie hat ein Unternehmen gehabt, aber sie hielt sich zu Frauen, die dort in Philippi beteten. Es gab keine Synagoge, aber sie suchte, wo gibt es was Vergleichbares. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, und ein gottesfürchtiges Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf achtete, was von Paulus geredet war. Gott ist im Hintergrund und öffnet ihr das Herz. Die das jetzt gefunden haben, beim Bauern und auch beim Suchen, es hatte immer konkrete Auswirkungen. Der Bauer verbarg das erst, weil er nicht wollte, dass irgendein anderer das findet und sich unter den Nagel reißt. Und er verkauft alles, was er hat. Der hat wahrscheinlich nicht viel gehabt. Irgendwo ein Bett und ein paar Töpfe und so ein Zeug. Das war bis dahin seine Lebensausstattung. Aber er sagte, das alles ist nicht mehr von Bedeutung, wenn ich diesen Schatz habe. Er verkauft alles, er verbirgt den Schatz erst einmal, dass kein anderer rankommt. Und alles, was ihm bisher wichtig war, gibt er hin. Er erwirbt dafür diesen Acker. Ich habe so ein Bild so von diesem Schlussverkäufen, wenn was aufgelöst wird. Er gibt alles, was ihn bis dahin geprägt hat, auf. Und der Perlenfischer, für ihn gibt kein anderer Schatz und kein anderes Ziel mehr etwas. Wer Jesus gefunden hat, der weiß, was das für ein Schatz ist. Es gibt so ein paar Bibelworte, die mir persönlich immer besonders wichtig sind. Da hat Jesus erlebt, wie eine große Masse von Menschen ihm den Rücken gekehrt haben. Und dann blieben nur noch die 12 Apostel zurück. Und dann fragt Jesus zu ihm, wollt ihr auch weggehen? Jetzt habt ihr die Chance, jetzt geht alles weg, da fällt er gar nicht auf. Wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt keinen anderen Platz mehr, der uns etwas bedeuten könnte. Im Hebräerbrief, da wird von Abraham geredet, da wird eigentlich von Mose geredet. Moment, da habe ich was falsch geschrieben. Von Mose. Er achtete die Schmach Christi, das heißt, das zum Volk Gottes zu gehören, als größeren Reichtum denn die Schätze Ägyptens, denn er sah die letzte Belohnung. Alles andere war ihm unwichtig geworden. Christus will nicht einfach nur Bewunderer, sondern er will Nachfolger. Der Bewunderer ist die billige Volksausgabe, sagte Kierkegaard, von einem Nachfolger. Beim Kaufmann verliert alle anderen Perlen ihren Glanz. Ich denke an eine Schwester, die Pianistin war. Sie ist in Wittenberg zum Glauben gekommen. Und sie sagte, bevor ich zu Jesus gekommen bin, da badete ich in Beethoven. Ich habe so viel nachgedacht, wie kann man in Beethoven baden? Ist doch kein Teich und kein Nichts. Aber was sie sagen wollte, war mir schon klar. Das war ihr Leben, diese bedeutende Musik. Und dann lernte sie Jesus kennen. Und sie ist mir besonders wichtig geworden, weil sie einen ganz einfachen Mandolinenchor in der Gemeinde leitete. Mit einfachen Leuten, die dort sangen. Die Kunst war großartig, das waren Perlen. Aber jetzt hat sie Jesus. Öffentliches Ansehen, Hobby, politische Karriere, Kultur und Humanismus, all das sind Perlen. Aber letztlich haben sie keine große Bedeutung. Nikodemus, er suchte, er verteidigte Jesus sogar gegen seine Feinde und er blieb bis ans Grab dem Herrn Jesus treu. Es gehört dazu, dass man ganz zu ihm gehört. Jesus, der hat das einmal gesagt, wer Vater und Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, ist meiner nicht wert. Und im Matthäus-Evangelium 8, da wird von den Pflichten gesprochen. Jesus sprach zu einem, der ihm nachfolgen wollte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt Pflichten, die können auch andere übernehmen. Und wer Jesus jetzt gefunden hat, der weint dem vergänglichen Lebensinhalten keine Träne mehr nach. Paulus hatte studiert in seiner Jugend die jüdische Theologie. Er ist auch schnell im Judentum aufgestiegen, er war ein angesehener Mann. Und da hat er Jesus gefunden. Und dann schreibt er an die Philipper rückblickend, ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigen Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Das Alter verliert seinen Glanz. Und ich wollte uns noch ein paar Personen zeigen, in deren Leben sich das so ereignet hat. Der Mann, den man hier sieht, das ist Graf Zinzendorf. Zinzendorf wollte, wie alle kulturellen Menschen der damaligen Zeit, die sich leisten konnten, eine Weltreise machen. Das war die Bildungsreise damals. Damals hatte man vieles nicht, wo man sich über die Welt ein Bild machen konnte. Und er war unterwegs. Und unterwegs hat er ein Problem mit seinem Wagen. Da war an der Deichse, an der Achse irgendwas kaputt. Und er musste in Düsseldorf in der Nähe von einer Kapelle, kommt er zum Stehen, andere reparieren dort was. Und er geht in die Kapelle und sieht dieses Bild. Dieses Bild, wo ein Künstler versucht hat darzustellen, wie schwer Jesus gelitten hat. Und dort stand in lateinischer Sprache, das tat ich für dich, was tust du für mich? Mit einem Mal merkte er, mein Leben kriegt nicht einen Sinn dadurch, dass ich Rom kennengelernt habe und dass ich Athen kennengelernt habe. Mein Leben hat nur einen Sinn, wenn ich was für Jesus tue, wenn ich ihm die Liebe, die er mir gibt, zurückgebe. Ich bin glücklich in dem Herrn, wenn ich zu ihm gefunden habe. Das sind Folgen dieser Sache. Da wird berichtet von dem Kämmerer aus Äthiopien. Er ist getauft worden, kommt aus dem Wasser und mit einmal ist der nicht mehr da, der ihn getauft hat und der ihn eingeführt hat ins Evangelium. Und da heißt es, da sie aber herausstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. In den ersten Jahren, wo ich zum Glauben war, da prägten sich mir viele Lieder ein. Da gab es eins, das war damals ziemlich neu, Menschen, die zu Jesus fanden, gehen fröhlich durch die Welt. Denn die Ketten, die sie banden, brach entzwei der Gottesheld. Es kommt auch eine Freude und ein Glück auf einen Menschen, wenn er Jesus hat. Die Freude am Herrn, so heißt es bei Nehemia einmal, ist meine Stärke. Und diese Freude am Herrn, die prägt dann mein Leben. Manchmal müssen wir uns fragen, haben wir diese Freude am Herrn noch? Die Freude kann auch in erbärmlichen Verhältnissen im Herzen sein. Selbst unter Tränen kann diese Freude da sein. In dir ist Freude, hat jemand geschrieben, in allem Leide. Durch Christus weiß ich eigentlich erst, was Leben ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist die alte Lutherbibel. In den neueren wird dann meist gesagt, es ist Neues geworden. Ich will auf die Unterschiede jetzt nicht eingehen, aber auf jeden Fall, wenn man zu Jesus gekommen ist, da hat sich alles verändert. Die Perlen, die der hatte, verlieren ihren Glanz gegen die köstliche Perle. Und die tägliche Mühe und Arbeit des Bauern, sie ist nicht mehr von Bedeutung, weil er Jesus im Herzen hat, weil er das Reich Gottes hat. Die Liebe Gottes wohnt in dem, die zu Jesus gehören. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Als Jesus fragte, die Jünger, wohin sollen, wollt ihr auch weggehen? Dann heißt es, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sowas wie bei dir kriegen wir nie wieder. Und aus diesem Grunde heraus sind die, die Jesus gefunden hat und die ihn gefunden haben, letztlich die glücklichsten, die gestärktesten und die eigentlich keinen Grund haben, auf Altes zurückzublicken, sondern den Blick nach vorn zu ihm haben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und ich würde bitten, wer beten kann, dass er aufsteht. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass man dich finden kann, auch in dieser Welt, die von so viel Schwerem geprägt ist. Das hat nicht das letzte Wort. Du bist da und man kann dich finden und du lässt dich gern finden. Und wer dich gefunden hat, dessen Leben ist hell und schön geworden. Du kennst jeden von uns, Herr. Und du weißt, wie viele dich gefunden haben, Herr. Hab Dank, dass du sie begleiten willst. Du siehst aber auch, dass wir manchmal dieses große Glück, dich zu haben, ein Stückchen aus dem Auge verlieren. Rück du uns doch immer wieder in den Mittelpunkt, dass wir gern diesen Weg mit dir gehen. Hab Dank, dass du jetzt durch dein Wort uns diese Größe wieder gezeigt hast, die Größe, dich finden zu können. Und wir haben alle in den Familien Menschen, die diesen Weg noch nicht gehen. Wir hätten sie doch gern bei dir. Bitte, geh ihnen doch nach, ganz gleich, ob sie im normalen Leben gar nicht an dich denken wie der Bauer oder ob sie nach großen Trachten, aber letztlich doch mit leeren Händen dastehen. Bitte, geh ihnen doch nach, dass auch sie dich finden können. Und Herr, es ist so vieles, was wir dir bringen müssten. Wir wollen alles mit den Worten zusammenfassen, die du einmal deinen Jüngern gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt wollen wir gemeinsam das Lied singen, wo ich die ersten Strophen zitiert habe. Ich bin durch die Welt gegangen. 322, 1 bis 5 im Gemeinschaftsliederbuch. Anschluss an diesen Gottesdienst würde ich einen ganz kurzen Bericht, aber wirklich kurz, über das in der Ukraine geben. Wer es einrichten kann, bleibe doch bitte noch hier. Ich möchte mich auch von denen verabschieden, die an den Rechnern und am Telefon sind. Nach dem Nachspiel wird das wieder ausgeblendet. Und Sie sind herzlich eingeladen, auch am nächsten Sonntag oder bei der nächsten Gelegenheit. Man kann den Gottesdienst ja auch anderweitig noch abrufen, sich wieder dazuzuschalten. Wir wollen uns jetzt unter den Segen Gottes stellen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.